Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich darf Sie begrüßen zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. November 2024, zu Beginn einer hochinteressanten und auch, ja, wegweisenden Woche. In wenigen Tagen werden wir wissen, wenn es denn die Amerikaner schaffen, diesmal rechtzeitig die Stimmzettel auszuzählen. Peinlich das letzte Mal. Dann werden wir wissen, wer künftig für die nächsten 4 Jahre im Weißen Haus das Zepter führen wird. Eine Richtungswahl wie vielleicht kaum eine andere zuvor und auch Ausdruck einer Welt, vor allem einer westlichen Welt, im Ausnahmezustand. Ja, die Welt spinnt wieder einmal, die Welt ist verrückt geworden, sie steht am Rande einmal mehr eines kollektiven Nervenzusammenbruchs. Aber meine Damen und Herren, lassen Sie sich da ja nicht anstecken von den Untergangspropheten und den Kassandras der Apokalypse. Das Motto dieser Sendung lautet: Kein Fußbreit der Apokalypse gibt dem Weltuntergang keine Chance. Und selbstverständlich ist die Welt auch nicht verdammt dummes Zeug. Seit Tausenden von Jahren sind wir Menschen verpflichtet, die Probleme zu überwinden, uns herauszuwinden aus den Problemen und die Katastrophen zu meistern, in die wir uns regelmäßig immer wieder hineinstürzen. Ich will das nicht bagatellisieren oder beschönigen, aber ich will es auch nicht dramatisieren. Mir geht dieser hysterische Tonfall, dieser hysterische Nihilismus, der da sozusagen zum landläufigen Begleitgeräusch unserer heutigen Debatten geworden ist, der geht mir mächtig auf die Nerven. Ja, wir haben Kriege, wir haben Auseinandersetzungen, wir haben Wirtschaftskrisen, aber das sind keine Weltuntergänge, das sind keine Höllenstürze, sondern das sind Probleme, für die wir selber verantwortlich sind. Und dann um Himmels Willen muss man sich auch am Riemen reißen und diese Probleme sachlich angehen, sachlich anpacken, aber vor allem muss man zuerst einmal sachlich darüber reden und auch das scheinen wir ja gelegentlich verlernt zu haben. Darum versuchen wir mit den bescheidenen Mitteln, die uns hier gegeben sind, einen Beitrag zur Versachlichung und Entkrampfung der Debatte zu liefern und zu leisten. Und schauen Sie sich nur dieses morgendliche Panoramabild an. Das ist doch wunderschön. Wir müssen dankbar sein, dass wir auf diesem Planeten leben dürfen, dass uns dieser Planet geschenkt wurde. Wir könnten ja auch als eine Art intelligenzbegabte Amöben auf dem Mars zur Welt gekommen sein, in diesen rötlichen Sandwüsten. Das wäre ja fürchterlich verglichen hier mit diesen wunderbaren, zauberhaften Landschaften, die wir genießen dürfen, dieser Wechselhaftigkeit, auch dieser Vielfalt der Flora, der Fauna, unserer ganzen Biosphäre, auch der menschlichen Sphäre mit all den verschiedenen Gruppen und Gruppierungen und Herkunftsgemeinschaften und Stammesgesellschaften, die da immer wieder versuchen, friedlich miteinander zu leben und es manchmal sogar auch fertig bringen. Das ist doch einfach ein ganz großartiges Geschenk. Und schauen Sie sich diese prächtigen Gebirgskämme an, Sonnenbestrahlung, strahlt ein blauer Himmel. Ja, ohne Wolken geht es auch nicht, gehört dazu. Und bereits hat der erste Schnee da die Gipfel verzuckert. Ein paar Chalets im Hintergrund. Man könnte meinen, ich sende da aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Österreich, Deutschland, aus den Alpengebieten. Aber nein, meine Damen und Herren, was Sie da im Hintergrund sich erheben sehen, das sind nicht die Alpen, sondern das ist wirklich eindrucksvoll hier. Auch bei der Hochfahrt, ich war etwas von heimatlichen Gefühlen tatsächlich beschlichen und angefallen, eine wunderschöne auch Waldlandschaft mit unterschiedlichen Farbschattierungen. Nein, das ist das Kaukasusgebirge. Wir befinden uns hier an der Grenze zu Georgien, zu Abchasien und zwar inmitten des einstigen Olympiageländes der Winterspiele von Sochi 2014. Sochi, ein uralter russischer Ferienkurort, schon seit Hunderten, Jahrtausenden von Jahren besiedelt von unterschiedlichsten Völkerschaften. Auch diese Kaukasusregion hier oben, dieses Hochplateau, hat unterschiedlichsten Stämmen schon zur Besiedelung gedient. Und jetzt also ist es ein Zentrum geworden seit 2014 auch des russischen Wintertourismus mit internationaler Ausstrahlung. Man hat damals natürlich ganze Komplexe aus dem Boden gestampft, durchaus fantasievoll, durchaus einflussreich, aber ein bisschen mit dem Hauch von Disneyland, ziemlich amerikanisch. Man könnte sich das auch vorstellen in einem amerikanischen Alpen- oder Gebirgsresort. Vielleicht auch Ausdruck der Tatsache, dass die Russen damals vor allem den Amerikanern Eindruck machen wollten und auch ein Zeichen dafür, dass eben der russische Präsident Wladimir Putin, der seit Ewigkeiten ja schon an der Macht ist, vielleicht sein eigenes Verfallsdatum auch schon überwunden hat und hinter sich hat, vielleicht auch langsam über den Rücktritt nachdenken sollte, was allerdings schwer vorstellbar scheint hier in diesem Land und auch sich die Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, kaum ausmalen können. Ja, aber eben dieser heute so verteufelte und bis zur Hysterie diffamierte Präsident Putin hat vielleicht eben auch damit dokumentiert, dass er vor allem auch mit den Amerikanern gut zusammenarbeiten möchte und eben nicht das darstellt, was man heute in ihm sehen will. Das Feindbild Putin ist ja auch in der verwirrten westlichen, vor allem auch europäischen Welt zu einem Denkersatz, zu einem Politikersatz, auch zu einem Identitätsersatz der Europäischen Union geworden. Das finde ich noch einen interessanten Gedanken, den der französische Historiker Emmanuel Todd formuliert hat in seinem neuen Buch «Das Ende des Westens». So drastisch sehe ich es nicht, aber ein interessanter Beitrag. Er hat geschrieben, dass eben diese extreme Hochstilisierung Putins zu einer Art neuem Hitler ein Indiz dafür sei, dass die EU politisch, wirtschaftlich und intellektuell ausgezehrt sei, am Nullpunkt der eigenen Identität und deshalb sich dermaßen verbissen, ja eben hysterisch aufgekratzt, übersteigert, so in ein Feindbild hinein halluziniere, um gewissermaßen an diesem Feindbild dann wieder Halt zu finden. Eine, ja, noch interessante Theorie, über die man vielleicht etwas länger diskutieren könnte. Hier also das einstige Olympiagelände, die Anlagen stehen noch, die Sprungschanzen, die Bobbahn, auch die alpinen Skipisten seien nicht allzu weit von hier entfernt, die höchsten Berge rund 3000 Meter hoch. Wir befinden uns jetzt auf 1400 Metern. Es ist schon ziemlich frisch hier, ich friere an die Finger und bald wird da auch der Schnee fallen. Es seien schon einzelne Tage da zu gewärtigen gewesen. Hier in Sotschi bzw. in den Hochebenen ob Sotschi findet in den nächsten Tagen die Waldai-Konferenz statt, die 21. Vor exakt 20 Jahren ist dieses Treffen gegründet worden von Sergei Karaganov, einem hochrangigen geopolitischen Denker und Hochschullehrer Russlands mit auch sehr, sehr guten Kontakten in den Westen. Karaganov hat dieses Waldai-Forum, diesen Waldai-Diskussionsclub als Verständigungsplattform geschaffen, nicht zuletzt, um eben auch Kontakt zu haben mit den Amerikanern. Und zu Beginn dieser Veranstaltung, dieser jährlichen Konferenzen, die auch in unterschiedlichen Ablegern, in unterschiedlichen Regionen stattfinden, übrigens Waldai, einem See, glaube ich, nach einem See benannt, wo die allererste Konferenz stattgefunden hat, da waren eben sehr, sehr viele Amerikaner dabei. Mit der Zeit hat man das erweitert. Afrikaner, Chinesen, Südamerikaner, Europäer natürlich, sehr viele dabei. Insgesamt über 9000 Akademiker, Politiker, Diplomaten, ehemalige Politiker jeweils an diesen Diskussionen, die mehrheitlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Auch die Medien sind da stark separiert. Ich bin als Teilnehmer dabei, also wie am World Economic Forum kann ich auch an den Konferenzen hier mitwirken und zuhören, was da gesprochen wird. Ich habe geschaut, sehr interessante Teilnehmer aus vielen Ländern, viele Professoren russischer Hochschulen, aber auch aus Ägypten habe ich gesehen, eben Südamerika, verschiedenen Weltgegenden, Amerikaner sind dabei, einige Europäer, Schweizer, glaube ich, da bin ich der Einzige, aber es waren in der Vergangenheit auch schon Schweizer an dieser Konferenz und natürlich immer wieder hochrangige russische Politiker und da sind natürlich alle Augen jetzt gerichtet auf diese Konferenz, denn es wird erwartet am Mittwoch und am Donnerstag zuerst der Außenminister Sergei Lavrov und dann soll auch wie jedes Jahr der russische Präsident Wladimir Putin hier die Aufwartung machen. Dies natürlich vor ganz interessantem Hintergrund, denn es finden ja bis dahin dann auch die US-Wahlen statt. Und eben, wenn es die Amerikaner diesmal schaffen sollten, die Stimmzettel richtig und rechtzeitig auszuzählen, dann kann man vielleicht sogar ein Resultat von hier aus schon kommentieren. Ein Professor für Geschichte hat mir erzählt, er werde sicherlich nicht ins Bett gehen in der Nacht auf Mittwoch, um da ganz genau zu verfolgen, was in Amerika passiert. Ja, auch in Russland, ich habe es in meiner Morgensendung heute angedeutet, auch in Russland schaut man gespannt auf das, was in den USA passiert. Und ich konnte bis jetzt zwei Lager identifizieren. Die einen halten fest, Putin habe die Lage im Griff. Sein Auftritt bei den BRICS in Kasan sei von erdbebensicherer Souveränität gewesen. Der Mann sei bestimmt, jetzt diesen Ukraine-Krieg einfach zu seinen Gunsten zu entscheiden und den Westen ein für alle Mal zu stoppen, ihn daran zu hindern, sich da in die russischen Reviere einzumischen. Und deshalb werde da konsequenter Entschlossenheit weiter gekämpft, um dann zu den russischen Bedingungen Friedensverhandlungen stattfinden zu lassen. Das ist die eine Sicht. Aber dann gibt es eben auch die andere, die skeptische Sicht, die mir vor allem auch in Moskau begegnet ist. Moskau sowieso so etwas wie ein Epizentrum natürlich der Putin-Kritik. Hier hatte auch der Oppositionsführer Nawalny seine größte Anhängerschaft in den Städten, vor allem auch die junge Bevölkerung, die eben die Wirren der 90er Jahre nicht erlebt hat in Russland, als der Stabilokrat Putin zu Beginn als eine Art russischer James Bond hier empfunden, als der kam und eben nach diesen verwirrten, alkoholisierten Zeiten der Jelzin-Ära Ordnung und Ansehen und aber auch Wirtschaftswachstum zurückbrachte. Die Skeptiker, sie sagen, nein, Putin habe riesige Fehler gemacht in der Ukraine, er hat sich überschätzt, er hat den Westen unterschätzt und er habe geglaubt, da handstreichartig ein Problem zu lösen mit einer Armee, die ja gar nicht mehr so groß ist, auch aufgrund der demografischen Probleme Russlands. Man darf nie vergessen, Russland ist nicht mehr die Sowjetunion unter Stalin mit einem großen Bevölkerungsüberschuss. Darum haben die Russen ja auch früher unter Verschleiß von sehr, sehr vielen Menschen ihre Kriege geführt. Das ist heute ganz anders. Russland hat große demografische Probleme. Darum ist übrigens auch die These etwas abwegig zu glauben, dass Putin hier im Begriff sei, die Europäische Union zu erobern. Völlig absurd aus meiner Sicht, denn Russland hat eine schrumpfende Bevölkerung, aber ein riesiges Territorium, also Quadratkilometer haben sie genug. Und wenn sie eben eine zurückgehende Bevölkerungszahl haben, eine kleiner werdende, eine schrumpfende Bevölkerung, ja, dann brauchen sie nicht noch mehr Gelände, das sie dann nicht besiedeln können, sondern sie müssen mal schauen, dass auf diesen Riesenflächen genügend Menschen noch vorhanden sein, nicht das sind, dass dann nicht andere da vordringen. Nein, Putin verfolgt andere Ziele in der Ukraine, er will einfach verhindern, dass der Westen dieses Land, das ja auch so eng verbunden ist mit Russland, das ist ja geradezu verschwistert und verschwägert, dass da eben dieses Land als Waffe gegen Russland benutzt wird, als Außenposten der NATO. Das ist sein Interesse und nicht da ein imperialistischer Eroberungsdrang. Das sind eben diese übersteuerten, aus meiner Sicht völlig abstrusen und viel zu wenig auch kritisch hinterfragten Feindbilder, die bei uns herumgeboten werden. Also Putin wird hier sein und eben die Skeptiker glauben, es sei sehr wichtig, weil er sich eben verrannt habe, weil er diesen Krieg auch schlecht begonnen habe, verzögert und unentschieden und eben letztlich sich verkalkulierend und jetzt eine Exit-Strategie brauche, sei es eben sehr wichtig, dass ihm nicht zuletzt die Amerikaner dabei helfen würden, eine solche Exit-Strategie zu entwickeln. Wir werden sehen. Ich habe davon gesprochen, dass Putin den Westen unterschätzt. Aber ich glaube, der Westen hat eben auch Putin unterschätzt, vor allem auch das wirtschaftliche Potenzial. Russland ist eben doch mehr als ein Portugal mit Atomraketen. Und das sehen Sie daran, dass die vom Westen beschlossenen Wirtschaftssanktionen, allem voran der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT, entgegen den Erwartungen das Land eben nicht in die Knie zwang, sondern die Russen haben sich da als sehr innovativ erwiesen und sich zum Teil wirksam losgekoppelt. Es kann keine Rede davon sein, dass Russland wirtschaftlich am Boden liegt. Also ist Russland wirtschaftlich stärker, als der Westen glaubt. Und das bringt uns vielleicht zur Vermutung, dass diese Messzahlen, die wir haben, Bruttoinlandprodukt, dass diese Messzahlen vielleicht gar nicht so genau stimmen oder nicht die Wirklichkeit wiedergeben. Denn gemäß diesen Zahlen müsste Russland tatsächlich größte Probleme bekommen haben. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Oder schauen wir die militärische Produktionskapazität an. Die westlichen Staaten, die sich so stark jetzt engagieren in der Ukraine, sind ja militärisch geradezu ausgeschossen, während Russland da über unerschöpfliche Reserven zu verfügen scheint. Das sind alles interessante Dinge. Trotzdem hat Russland große Probleme, eben demografische Probleme. Die Bevölkerung wird immer kleiner und deshalb kann auch dieser Krieg nicht ewig weitergehen für Putin. Da ist also auch der Countdown am Laufen. Und die Frage ist jetzt, werden die Amerikaner einfach versuchen, auf Zeit zu spielen, um Putin eben doch in die Knie zu zwingen? Ich halte das alles für eine falsche Strategie, weil der Schaden, der Kollateralschaden, um es etwas zynisch zu formulieren, viel zu groß ist, sowohl was die Ukraine angeht, aber auch Europa wird ja da geradezu zermahlen, durch den Fleischwolf gedreht, wirtschaftlich gesprochen. Und man sieht ja auch, dass immer weniger Leute da bereit sind, mitzumachen. Nun zurück zur Waldeyr-Konferenz, diesem Verständigungsforum, an dem heute natürlich nicht mehr so viele Amerikaner teilnehmen. Einen habe ich gesehen auf der Gästeliste, aber der ist schon stark in der Minderheit. Diesmal ist das Thema, zum einen natürlich sind es die US-Wahlen, klar, es sind die Politikerauftritte Lavrov und Putin, da sind wir sehr gespannt, hier auch in die Diskussion dann einzusteigen. Es ist möglich, Fragen zu stellen, ich werde dabei sein, also mal sehen, was man da aufschnappen kann, auch an atmosphärischen Eindrücken. Aber das Hauptthema ist die Diskussion einer künftigen Weltordnung. Wie wird sich die Weltgemeinschaft organisieren und welches Prinzip wird sich da durchsetzen? Das Westliche, auf Dominanz angelegte, wie es die Referenten und die Konferenzorganisatoren hier darstellen, der Westen, der also einen sozusagen wertemäßigen Überlegenheitsanspruch anmeldet und auch verlangt, dass man mehr oder weniger nach seinen Regeln und seinen Werten sich ausrichtet, oder aber eben ein neues Prinzip, das Russland für sich in Anspruch nimmt, vielleicht China, auch die BRICS-Staaten, ein Land, das stärker die nationalen Eigenheiten, Souveränitäten respektiert und versucht, unter zur Kenntnisnahme von Differenzen und möglichen Konflikten den Konsens sucht, die Zusammenarbeit und eben nicht die Konfrontation, ein pluralistisches, multipolares Organisationsmodell oder eben ein eher unipolares, westliches. Das wird hier etwas das Thema sein und auch klar, in welche Richtung dann die Diskussionen laufen. Trotzdem, ich bin sehr, sehr gespannt, wie da die Debatten eben sich abspielen und vor allem auch, wie die Stimmung ist hier unter führenden russischen Intellektuellen, Diplomaten, Politikern, ehemaligen Politikern und dann eben auch den amtierenden, ja, Schwergewichten, die da im Lauf der Woche ankommen werden. Ich werde Sie da laufend informieren und das ist eben das Tolle jetzt an der Weltwoche. Ich freue mich auch hier auf die Berichte von meinem Kollegen Urs Gehriger, der jetzt einige tausend Kilometer entfernt von hier in den USA das Wahlgeschehen verfolgt. Ich sozusagen vom anderen Ende der Welt, vom anderen Machtpol her sozusagen, aus dem Reich des Bösen, wie da einige Amerikaner vielleicht schon darlegen würden. Aber wir Schweizer, wir machen uns ja diese manichäische Weltsicht nicht zu eigen. Wir sind neutral. Ich zumindest würde mich als stolzen Verfechter unserer Neutralität bezeichnen. Und dazu gehört eben auch, dass man die Welt in ihrer Vielfalt zur Kenntnis nimmt. Und das ist ja das Motto der Imperativ. Darüber habe ich auch mit Gerhard Schröder und Viktor Orban gesprochen in Wien. Wie finden wir Wege, eben diese wunderbare Vielfalt der Menschheit, diese auch spannungsreiche Vielfalt immer wieder so zusammenzubringen, eben bei allen Konflikten, dass es eben nicht in diese kriegerischen Rasereien ausartet. Denn das Potenzial, das die Menschen haben, wenn sie zusammenarbeiten, ist gigantisch. Dann können sie sogar richtig gehend Berge versetzen, wenn auch vielleicht nicht diese kaukasischen Gebirgsketten da im Hintergrund, aber im übertragenen Sinne vielleicht eben doch. Meine Damen und Herren, mit diesen Bildern und diesen Eindrücken und diesen Worten verabschiede ich mich fürs Erste hier aus den einstigen olympischen Gefilden von Sochi. Wir hören voneinander, wir sehen uns wieder. Ich melde mich zurück und wünsche Ihnen bis dahin eine interessante Zeit mit der Weltwoche. Bis gleich.